Willkommen zu Wissen macht Gesundheit, deinem Experten-Podcast mit Ruth Bialowons, funktioneller Ärztin, und Corinna van der Erden, Applied Functional Medicine Practitioner und Health Coach. Hol dir wöchentlich das Wissen, Know-how und die Inspiration, um in Zukunft die Stellschrauben für deine optimale Gesundheit zu kennen und optimal zu justieren und dein eigener Health Advocate zu werden. Lass dich inspirieren, es wird sich für dich lohnen.
Schönen guten Morgen, herzlich willkommen zurück zur nächsten Podcast-Folge. Hallo und guten Morgen, liebe Corinna.
Hallo, guten Morgen, liebe Ruth. Schön dich zu sehen. Am Sonntagmorgen mal wieder. Ja. Ausnahmsweise mal wieder zu ganz, unserer üblichen
ganz
Zeit.
Ganz pünktlich hier eingefunden, genau. Und bist du heute Morgen gut aus dem Bett gekommen? Ich war heute Morgen irgendwie so ein bisschen müde insgesamt.
Warst du müde? Ja. Ach, was für ein gutes Stichwort, Ruth. Das war ja. Nein, ich bin tatsächlich gut aus dem Bett gekommen, aber ja, mir graut es schon vor dem Winter. Ich weiß, es wird entsetzlich. Ja. Ich bin ja so ein bisschen winterfühlig.
Also meinst du, der Winter geht dann jetzt schon los? Oder also jetzt gerade ist gefühlte 30 Grad draußen und wir schwitzen uns kaputt. Ich finde es gut.
Ja, aber es herbstelt schon.
So ein bisschen, ne?
Also es wird ja schon so herbstlich, ne? Deshalb, es kommt jetzt und deshalb müssen wir, glaube ich, mal so ein bisschen vorsorgen, dass wir einigermaßen gestärkt in den Winter starten.
Yes, macht ja jetzt Sinn. Das haben wir auch vor ein paar Jahren schon mal ganz intensiv besprochen. Das können wir, dazu machen wir nochmal eine Folge, wie wir uns auf die nächste Corona-Welle vorbereiten können. Aber heute haben wir uns ja Folgendes überlegt. Wir wollten mal über das Thema Erschöpfung und Müdigkeit sprechen, weil mir oder uns aufgefallen ist, dass doch ziemlich viele Menschen gerade darüber berichten, dass sie eigentlich total platt sind. Also, dass sie erschöpft sind, dass sie müde sind, dass sie nicht mehr so leistungsfähig sind. Und das kriegen wir in der Praxis, ist das eigentlich fast eine Trefferquote von 100%. Vor allen Dingen, wenn Leute sich jetzt als Neupatienten melden, dann steht in dem Anamnesebogen immer irgendwie was von Erschöpfung. So,
und also kann ich bestätigen, jetzt auch bei mir immer einer der Hauptziele, was angegeben wird, dass man so eine Müdigkeit überkommen will oder wieder mehr Energielevel haben möchte. Das kann ich nur bestätigen.
Krass eigentlich, ne? Die Frage ist, also war das früher auch schon so? Also ich hatte nicht den Eindruck, dass das so viele Leute waren. Früher hatten wir ganz andere Themen, mit denen wir oder über die wir mit dem Patienten gesprochen haben. Und Erschöpfung war immer nur so ab und zu mal dabei. Also dann entweder richtig erschöpft, also Leute wirklich mit einem Chronic Fatigue Syndrom, die waren aber auch super, super, super selten. Und diese Dauererschöpfung, ich finde, die hat echt massiv zugenommen mit meiner Bubble und mit meiner Wahrnehmung sozusagen.
Ja, in meiner Wahrnehmung auch. Ich frage mich manchmal, ob das vielleicht einfach ist, weil man es jetzt mehr artikuliert. Das könnte ja auch ein Grund sein, dass man einfach jetzt ein Wort dafür hat, für dieses generelle Gefühl der Unlust sozusagen, und dass es vielleicht auch gesellschaftlich anerkannt ist, dass man es artikuliert. Auf der anderen Seite denke ich, wenn es nicht mehr davon gäbe, dann wäre es wahrscheinlich auch nicht gesellschaftlich anerkannt, das zu artikulieren. Also wahrscheinlich kommt es so ein bisschen von beiden Seiten. Aber das ist wie mit der Anxiety, wenn man plötzlich weiß, wie man es benennt, dann hat es plötzlich jeder und vorher hat es irgendwie keiner gehabt.
Ja, oder eben keiner den Namen gekannt. Wir wollten heute mal einfach so ein bisschen darauf eingehen, und dann bauen sich die kommenden Folgen mit ganz spannenden neuen Interviewpartnern auch wieder genau zu dem Thema auf, was man eigentlich unter Erschöpfung versteht und wodurch so eine Erschöpfung eigentlich ausgelöst werden könnte. Also was könnten da so Gründe sein? Was könnte man vielleicht schon mal so für sich gucken und herausfinden, wie man auf das Thema kommt oder erkennt, ob man es überhaupt hat? Und was man vielleicht auch schon an Basics unternehmen könnte, um der Erschöpfung vielleicht ein bisschen Herr zu werden. Ja, womit fangen wir an? Wie äußert sich denn so eine Erschöpfung überhaupt? Was heißt denn Erschöpfung?
Also ich weiß ja nicht, wie es bei euch ist. Ihr habt ja da immer so diese ganzen medizinischen Vorgaben, wann wer Erschöpfung haben darf. Aber wann diagnostizierst du Erschöpfung? Also ich würde sagen, das ist ja wieder so ein bisschen so ein Konglomerat an, also ein großer Topf an Symptomen, den man da gebaut hat, ne, damit man das da reingruppieren kann.
Ja, das stimmt. Also ich würde auch sagen, grundsätzlich ist es ja tatsächlich erstmal so eine Abnahme von Leistungsfähigkeit, würde ich sagen. Also wenn man sich quasi über den Tag nicht mehr so ganz leistungsfähig fühlt, wenn man merkt, dass man vielleicht seinen Alltag gar nicht mehr so super gut bewältigen kann, wenn alles so ein bisschen schwer wird oder dann so richtig schwer wird, wenn man sich so gar nicht motivieren kann, vielleicht auch die Dinge abzuarbeiten, vielleicht bleiben auch Sachen liegen. Ja, oder dann tatsächlich, dass man halt morgens schon aufsteht und sich total gerädert fühlt und eben nicht wie ein junges Reh aus dem Bett hüpft und dann in den Tag startet, sondern wirklich so erstmal 3 Kaffee braucht vielleicht, um beizukommen, wenn das überhaupt ausreicht. Ja, manche Leute putschen sich ja noch mit, hörte ich, anderen Dingen auf, wie die Corinna nimmt jetzt einen Schluck aus ihrer Kaffeetasse.
Ich brauche erstmal
einen
Kaffee.
Genau, ich habe mir auch einen Kaffee gemacht, aber das hat auch so ein bisschen was mit, ich mag Kaffee einfach echt gerne, aber tatsächlich brauche ich auch manchmal Kaffee morgens. Aber andere starten ja zum Beispiel dann auch sowas mit Red Bull oder solchen Dingen in den Tag, habe ich jetzt häufig gehört, ja, dass die Leute sich wirklich mit so Boostern aufputschen müssen, um dann den Tag zu bewältigen. Also das sind schon so Zeichen, oder dass man immer wieder denkt, boah, ich schaff's halt nicht. So ein Gefühl von, alles ist zu viel, alles nervt, die Nerven liegen blank, man ist so angespannt, man ist so kurzluntig irgendwie unterwegs.
Kurzluntig, ja, ist auch gut.
Bing und leer geht ab, ne? Also dass man auch wirklich zum Beispiel merkt, dass man seine Kinder plötzlich anschreit den ganzen Tag, weil die Nerven blank liegen oder keine Ahnung. Das sind halt alles so
Dinge. Ja, aber weißt du, das zeigt ja schon, dass es eigentlich super wichtig ist, mal genauer zu schauen. Wenn das alles unter Erschöpfung fällt, denke ich, ist es einfach auch für die Leute da draußen ganz wichtig, dass sie sich mal überlegen, wann sind sie denn eigentlich erschöpft? Ist man wirklich nur morgens erschöpft? Kommt man nicht aus dem Bett und dann geht's eigentlich? Schläft man vielleicht nicht gut und ist möglicherweise deshalb eine generelle Erschöpfung da? Fühlt man sich über den ganzen Tag erschöpft? Gibt es Zeiten, mit denen man sich besonders müde fühlt? Ist es eher eine Erschöpfung, die sich körperlich äußert, oder hat man wirklich so das Gefühl, man hat Brain Fog und ist nicht mehr so konzentriert? Dass man einfach so ein bisschen Muster erkennt, über was man spricht. Viele Leute klagen auch über Schmerzen, über Schmerzsyndrome, die dann da quasi mit integriert werden in diesen Erschöpfungsbegriff. Und das ist, denke ich, wichtig. Also jedenfalls, wenn ich mit Leuten arbeite, dass ich verstehe, was genau diese Erschöpfung ist, sodass man dann eben schauen kann, an welcher Stelle man am ehesten ansetzt. Ne? Und wenn man über Erschöpfung spricht, denke ich, ist es auch ganz wichtig, sich zu überlegen, habe ich denn in meinem Alltag die Dinge schon verändern können, die mir helfen würden, mich nicht mehr so erschöpft zu fühlen. Ne? Weil wenn man bei dem ganz einfachen Beispiel Schlaf bleibt, wenn ich nachts nicht richtig schlafe, ist es ja logisch, dass ich mich über gewisse Zeit erschöpft fühle. Und wenn ich mich den ganzen Tag in meinem Alltag überfordere, dann ist es auch logisch, dass ich mich irgendwann erschöpft fühle. Und dementsprechend auch da sicherlich immer, wie wir es immer sagen, sondern es ist immer eine Zusammenarbeit zwischen demjenigen, der unterstützt, und demjenigen, der Unterstützung sucht, dass man sich wirklich mal überlegt, an welcher Stelle trägt mein Alltag tatsächlich auch einfach zu meiner Erschöpfung bei.
Auf jeden Fall. Und was ich auch total wichtig finde, ist so die Frage nach, also tut Sport eigentlich noch gut? Also geht es mir nach dem Sport besser oder geht es mir vielleicht sogar nach dem Sport schlechter? Also nach der körperlichen Belastung bin ich dann vielleicht 2-3 Tage sowas von fertig, dass ich mich kaum erhole, oder gibt es mir eigentlich Energie und es tut mir gut und ich bin einfach durch Bewegungsmangel vielleicht einfach auch müde. Könnte ja auch ein Grund sein. Und was ich halt auch noch interessant finde, die Frage nach, wie ist denn die Erholungsfähigkeit? Also zum Beispiel, wenn man dann eine Pause macht. Wir haben ja mit dem Dr. Ben Bark im Podcast gesprochen, dass eben das Wochenende jetzt nicht ausreicht. Also dass man nicht die Woche über sich total erschöpft und verausgabt und überfordert und die ganze Zeit total steil geht und dann glaubt, dass man mit 2 Tagen Erholung am Wochenende so alles wieder wettmacht. Ja? Also das reicht in der Regel nicht, aber die Leute, die so richtig erschöpft sind und wo man dann wirklich auch weitersuchen sollte, sind halt auch Leute, die berichten, dass sie sich nach einer Pause nicht erholen. Also das heißt, die erholen sich nicht im Schlaf, aber die erholen sich auch nicht, wenn die jetzt eine Woche, 2 Urlaub machen, dann verändert sich eigentlich nichts an deren Problem, sondern die sind dann trotzdem immer noch total erschöpft. Und die Leute, die jetzt vielleicht so einen Overload haben oder sowas, die sind schon noch in der Lage, sich zu regenerieren.
Ja, definitiv. Und ich denke, das ist auch sicherlich eine wichtige Frage, die man sich stellen muss, tut mir Regeneration noch gut und habe ich wirklich das Gefühl, ich bekomme dafür einen Effekt, einen positiven, oder bin ich an einem Punkt, wo ich wirklich einfach mal das gesamte System anschauen sollte und gucken, woher denn so eine Müdigkeit kommt, weil was einfach häufig vergessen wird, ist, dass der Körper ja bestimmte Dinge braucht, um uns Energie zu geben. Da müssen ganz viele biochemische Prozesse funktionieren, Und die können inhibiert werden. Da gibt es Hürden, ne? Die machen das schwieriger. Und selbst wenn die nicht da sind, braucht der Körper bestimmte Nährstoffe, um eben quasi die Leistungsfähigkeit zu generieren, die ich mir wünsche. Und wenn wirklich die Pause am Wochenende oder auch die Pause im Urlaub mir nicht mehr das gibt, was ich brauche, nämlich dass ich dann wirklich sage, so und jetzt habe ich wieder die Energie, jetzt bin ich wieder auf dem Level, dass ich gewohnt bin, dann sollte man wirklich einen Schritt weiter schauen und gucken, an welcher Stelle man den Körper unterstützen kann, damit er einem das Energielevel wieder generieren kann. Der würde das, wenn er alles hat, was er kann.
Ja, genau, das ist ja immer das, was wir behaupten. Der Körper macht, was er möchte oder soll, wenn er alles hat, was er dazu braucht. Und am Ende des Tages entsteht ja Energie in unseren Zellen, also in den kleinen Kraftwerken, in den Mitochondrien. Und diese Mitochondrien sind abhängig von Nährstoffen und die sind abhängig von Kofaktoren dieser Nährstoffe und Sauerstoff. Und natürlich auch ausreichende Bewegung und Schlaf und Regeneration. Und dass unser Stoffwechsel gut läuft und dass ich die richtigen Dinge esse, die auch die richtigen Nährstoffe enthalten. Und ich denke dann halt grundsätzlich, also wenn ich energielos bin, kann es ja durchaus auch daran liegen, dass entweder ich nicht die richtigen Dinge oben in mich hinein tue, die jetzt mich befähigen, Energie zu produzieren. Also Fast Food ist jetzt nicht geeignet, um daraus adäquate Energie zu machen. Also man überlebt schon, aber eben auf einem Niveau, was jetzt aus unserer Sicht nicht einem energetischen, sagen wir mal, gesunden Leben entspricht. Aber das ist das eine Thema. Aber natürlich kann es natürlich auch sein, dass im Körper Prozesse laufen, die halt die ganze Energie verbrauchen. Und dann dadurch natürlich auch ein Energiedefizit passiert, zum Beispiel wenn ich eine Verdauungsstörung habe. Wenn ich gar nicht richtig verdauen kann, weil ich so gestresst bin, dann habe ich ein Problem, nämlich die Verdauung braucht Energie, aber das Outcome, also das, was mein Körper da rauszieht, was es sich rausnimmt oder was er überhaupt aufspalten kann, funktioniert dann vielleicht auch nicht mehr so richtig. Ich sage den Patienten in der Praxis immer, die energieverbrauchenden Systeme im Körper sind wie die Big Five in Amerika, wie die 5 wilden Tiere. Das ist einmal das Gehirn, das ist die Muskulatur, das ist das Herz-Kreislauf-System, das ist die Verdauung und das ist das Immunsystem. Und wenn diese 5 großen Systeme müssen sich die Energie, die der Körper so bereitstellen kann, teilen und untereinander priorisieren, also was brauche ich jetzt, was würde mich umbringen, also was macht der Körper zuerst, nämlich das, was mich umbringt, versorge ich zuerst und den Rest, den können wir nachrangig hinten dran hängen sozusagen, das wird auf Dauer kein guter Outcome, aber auf jeden Fall, wir überleben, das ist schon mal gut, das Niveau ist vielleicht nicht so toll, aber wir leben so. Und wenn man sich dann einfach mal überlegt, dass eine gewisse Anzahl von Energie eben auf diese Systeme verteilt wird und davon einfach nicht genug da ist, dann kann man sich auch relativ einfach erklären, warum dann vielleicht manche Systeme defizitär laufen, ne, dass mein Gehirn dann vielleicht einfach nicht mehr so gut funktioniert, dass meine Muskeln vielleicht nicht mehr so gut regenerieren können und so weiter. Und dann ist es total verständlich, warum man jetzt gucken muss, dass diese Systeme alle wieder ins Lot kommen oder sich ausgleichen oder Nährstoffe kriegen, die sie am Ende des Tages wirklich dringend brauchen. So, fängt man mal mit der Ernährung an.
Könnte man mit anfangen, ist sicherlich auch immer der einfachste Punkt, auch wenn die Leute das als unglaublich schwierig empfinden, kann ich aus der Praxis bestätigen, dass Ernährungsumstellung den meisten tatsächlich schwerfällt. Auf der anderen Seite muss man sagen, ist es halt einfach wirklich ja das, was wir die ganze Zeit tun und mit einer guten Guidance ist es tatsächlich auch gut möglich, das umzustellen. Aber was du gerade gesagt hast, ist, denke ich, auch in dem Punkt wichtig, weil du hast auch das Immunsystem genannt, ne? Und das ist einfach so, wenn wir nicht regulieren können, dann kommen wir auch gerne in so einen, ja, sich selbst, wie heißt das auf Deutsch, sich selbst fütternden Zyklus, wie sagt man das auf Deutsch, also so eine, ja, du weißt schon, was ich, ihr wisst schon, was ich meine. Jedenfalls ist es einfach immer das Problem, wenn wir ein Immunsystem haben, was nicht mehr richtig regulieren kann, dann entstehen viel mehr Ungleichgewichte und viel mehr Entzündungen und der Körper wird immer priorisieren in diese Richtung und er priorisiert dann alles in diese Richtung und wird die entsprechende Energie dahin schaffen und dann fehlt sie eben an einer anderen Stelle. Und was du gerade eben noch erwähnt hast, da wollte ich nochmal einsteigen mit dem Thema Fast Food und Ernährung. Es ist eben leider nicht nur so, dass nur die Menschen, die quasi wirklich, also ich meine, jemand, der regelmäßig Fast Food isst, der weiß im Zweifel, gehe ich mal davon aus, dass es jetzt nicht die optimale Ernährung ist. Oder die Leute, die zu uns kommen, wenn sie Fast Food essen, wissen sie, dass das jetzt nicht unbedingt das, was sie essen sollten. Aber man kann eben auch mit einer vermeintlich gesunden Ernährung in so ein Problem laufen, weil gesunde Ernährung eben zum einen sehr, sehr individuell ist und auch diese ganzen Trends, also ich war gestern einkaufen, gab es wieder eine Durchsage, dass doch, da ging es um den Footprint, ne, dass man eben seinen Footprint reduzieren kann, wenn man vegan isst. Also das, was heute als so gesund proklamiert wird, führt eben auch häufig dazu, dass die Menschen denken, sie essen ja ganz gesund, ne? Sie lassen ja schon Fleisch weg, sie essen ja schon ganz viel vegane Präparate und sie haben ja schon auf ganz viel verzichtet und jetzt muss doch der Körper dann endlich auch in die Richtung reagieren, wenn man schon so viel verzichtet hat. Und die Frage ist eben, was ist tatsächlich gesund generell und was ist gesund für mich individuell, was brauche ich und was brauche ich vielleicht in dem Moment auch nicht. Dementsprechend nur, weil man das Gefühl hat, man hat seine Ernährung umgestellt, mit im Zweifel viel Leid und viel Entbehren, heißt es noch lange nicht, dass man damit dem Körper das gibt, was er braucht und nicht vielleicht auch Dinge gibt, die er so überhaupt nicht haben möchte.
Ja, oder dann eben durch die vermeintlich gesunde Ernährung in ein Nährstoffdefizit kommt, weil wir sehen ja, also das, was wir ja in der Praxis sehen, und das seht ihr ja auch, ist, wenn man denen dann mal das Labor abnimmt oder die Blutwerte bestimmt oder ihr macht einen organischen Säuretest, um zu gucken, was die Mitochondrien zur Verfügung haben und ob das überhaupt alles so im Detail funktioniert, dann sehen wir ja ganz, ganz häufig, dass auch bei den Leuten, die sich vermeintlich aus gesunden Nahrungsmitteln ernähren, riesengroße Nährstoffdefizite da sind. Und die häufigsten von denen, und das ist sehr, sehr ähnlich, zumindest bei meinen Patienten, beziehen sich immer auf so fetthaltige Dinge, also dass wir zum Beispiel einen Omega-3-Fettsäuremangel haben, dass wir einen Cholin-Mangel haben, eine wichtige Fettsäure, die in der Reparatur von Zellmembranen unerlässlich ist, dass wir Magnesiummängel haben, dass die B-Vitamine fehlen, also nicht nur B12 ist da wichtig, sondern wir reden auch über B6, wir reden über B1, wir reden über Folsäure. Wir reden über B3, ne? Alles wichtige Dinge, die der Körper in der Gesamtheit braucht. Also es wird ja dann so geredet, okay, wenn ich vegan lebe, dann nehme ich halt B12. Ja, kann man machen. Es reicht halt nur nicht aus. Der Körper kennt keine Monosubstanzen. Ne? Der braucht ein Potpourri an verschiedenen Nährstoffen, um da gut zu funktionieren. Oder Zink, ne? Oder Selen oder Chrom oder Jod. Das sind alles so Dinge, die, wenn der Körper sie nicht bekommt, den Stoffwechsel stören können und zu einer möglichen Energiestoffwechselstörung beitragen. Ne? Und das sehen wir ja so häufig. Die Leute sind leer. Und bei uns kommen schon Leute an, die nicht nur Fastfood essen. Bei uns kommen schon Leute an, die sich sehr viel Gedanken über ihre Ernährung gemacht haben. Und dann sind die natürlich ein bisschen, ja sagen wir mal, frustriert und geschockt, wenn wir dann sagen, naja, so ganz optimal war das jetzt für dich nicht. Also nice try, hast du cool gemacht, dass du dich da informiert hast, aber das ist jetzt für dich nicht so die beste Wahl gewesen.
Ne? Ja, ich denke, das ist, es zeigt ja schon, dass sie veränderungsbereit sind, was ja schon eine gute Sache ist und dass sie auch sich informieren, was ich auch immer eine gute Sache finde. Aber das Problem ist, dass tatsächlich die meiste Literatur und die meiste Kommunikation, die man online findet, da wirklich sehr eindimensional ist. Und ich kann das, also jeder, der sich mit Veganismus beschäftigt hat, wird gelesen haben, dass Veganer grundsätzlich mehr Vitamin B12 brauchen. Aber die Sache ist, man geht dann davon aus, dass sie eben die anderen Nährstoffe, die eben nicht B12 sind, aus der Nahrung bekommen. Und nur weil ich sage, ich schließe eine Lebensmittelgruppe aus, die eben Vitamin B12 enthält und da das nur in tierischen Produkten vorkommen kann, muss ich halt B12 ergänzen. Heißt ja noch lange nicht, dass ich über die Ernährung, die ich gewählt habe, all die anderen Nährstoffe in ausreichendem Maß zu mir nehme und dann auch in der Lage bin, sie zu verdauen und zu absorbieren. Und es ist meistens ein bisschen kurz gedacht und ja, es soll ja auch lesbar sein, wenn man sowas liest im Internet und dementsprechend sind es halt einfache Empfehlungen, die eben für das Individuum häufig nicht ausreichen. Und wenn ich merke, dass mein Körper mir zeigt über Symptome, es ist was im Ungleichgewicht, ich bin nicht in meinem Optimum, dann macht es halt auf jeden Fall total viel Sinn, mal hinzuschauen, weil das ist ja im Endeffekt das Ziel. Also auch wenn ich meine Ernährung umstelle, dann möchte ich ja, dass es mir besser geht. Und wenn ich das Ziel nicht erreiche, dann sollte ich einfach meinen Körper hören und schauen, was er mir sagen möchte, sodass ich dann weiter optimieren kann. Da geht es ja gar nicht darum zu sagen, das, was du gemacht hast, ist falsch, sondern es ist vielleicht ein Schritt in die richtige Richtung und dann geht man halt den nächsten Schritt auch noch und guckt, was der Körper wirklich braucht, damit er ordentlich funktionieren kann.
Das finde ich auf jeden Fall einen guten Aspekt, vor allen Dingen, weil ja auch das Thema Darm und Darm, also Mikrobiom ist ja auch ein riesen Thema, wo wir immer wieder an interessante, sagen wir mal, Aussagen oder auf interessante Aussagen treffen, was da jetzt irgendwie oder was dann notwendig ist, um das Mikrobiom gut aufrechtzuerhalten. Und da ist ja ein super wichtiges Thema, sind ja die Ballaststoffe. So, und dann denkt man, man isst ja die ganze Zeit Gemüse und da habe ich ja genügend Ballaststoffe. Aber wenn man das mal trackt und richtig mal nachvollzieht, wie, ich sage jetzt mal grob, wenig Ballaststoffe dann in so einem Gemüse wirklich noch drin sind, komme ich meistens gar nicht so richtig auf die 30 Gramm Ballaststoffe, die ich als Empfehlung am Tag essen soll. So, und das ist natürlich ein Thema, weil die Ballaststoffe werden oder sollen, wenn ich genügend davon esse und die richtigen Darmbakterien meinen Darm bewohnen, dazu führen, dass daraus sogenannte kurzkettige Fettsäuren werden. Und diese kurzkettigen Fettsäuren wiederum brauchen wir auf verschiedene Arten und Weisen, aber auf der einen Seite eben, um in den Mitochondrien daraus Energie zu machen. Aber nur unter Verwendung von Sauerstoff, also das heißt auch Bewegung und Atmung könnte ein richtig.
Und Eisen wäre vielleicht wichtig.
Und Eisen wäre vielleicht auch noch wichtig, genau. Und das ist das eine. Und das andere ist aber auch, dass diese kurzkettigen Fettsäuren eben auch nennenswerten Einfluss nehmen auf unser Immunsystem. Die helfen nämlich die T-Zellen, die Entzündung beenden sollen, also T-regulatorische Zellen sozusagen, positiv zu beeinflussen und dann dadurch quasi Entzündung hemmend wirken. So, und Entzündung, hat Corinna ja gerade schon ziemlich ausführlich erzählt, braucht halt super viel Energie. Das heißt, auch da beißt sich die Katze wieder in den Schwanz, wenn in meiner Ernährung nicht genügend Ballaststoffe enthalten sind. So, und ich habe das mal gemacht. Ich habe mal unter so einer normalen Woche getrackt und ganz ehrlich, ich war mit Ballaststoffen viel zu schlecht versorgt. So, und ich esse total viel Salat und Gemüse und solche Dinge, die ich eigentlich für gesund halte, sozusagen. Und das hat nicht ausgereicht.
Und daran sieht man halt, ne, es gibt ja schon einen Grund. Also wir sind ja mit unserem Mikrobiom und mit unseren Körpern sozusagen gemeinsam durch die Evolution gegangen. Also wir waren da noch nicht da, aber unsere Vorgänger. Und die Nahrung, die wir zu uns genommen haben in der Vergangenheit und die Art und Weise, wie wir uns ernährt haben, die ja ganz anders aussieht als das, was heute so üblich ist, die hat ihren Grund. Und auf diesem System ist eben auch unser System groß geworden sozusagen. Und wenn wir das System anders füttern und andere Substanzen da reingeben, dann müssen wir eben davon ausgehen, dass es aufgrund der evolutionär gegebenen Ausrichtung nicht das tun kann, was wir uns vielleicht vorstellen. In ein paar tausend Jahren ist der Körper vielleicht in der Lage, aus anderen Sachen das zu machen, was er braucht. Aber im Moment ist er es eben noch nicht. Und dementsprechend denke ich, ist hier der Ansatz eigentlich ein ganz guter, mal einen Schritt zurückzugehen und sich einfach anzuschauen, was esse ich denn so über den Tag? Was tue ich über den Tag? Und hätte das meine Uroma auch nur ansatzweise in dieser Art und Weise auch so gemacht? Und sich vielleicht ein bisschen zu orientieren an dem, was früher mal da gewesen ist. Und wir wissen auch, es ist nicht alles besser, was früher da gewesen ist, aber so gewisse Dinge waren einfach artgerechter, waren einfach dem, wie wir sind und wie wir sein sollten, deutlich besser angepasst. Und dementsprechend ist häufig die Lösung und der erste Schritt, den man gehen sollte, gar kein so komplexer, sondern tatsächlich einfach einen Schritt zurück und mal ein realistisches Betrachten der alltäglichen Lebenssituation.
Man könnte es einfach mal notieren. Ne? Macht doch mal zu Hause so eine Art Tagebuch und tragt doch mal ein, was ihr so esst und schaut doch mal, wann ihr so müde seid. Seid ihr morgens müde? Seid ihr nach dem Essen müde? Ne? Das erhilft schon mal, um so eine Selbstwahrnehmung zu schärfen. Und ein letzter vielleicht interessanter Punkt, glaube ich, wäre auch noch das Thema der Trinkmenge. Wie oft erleben wir, also es ist so banal, ne, Wasser zu trinken. Jetzt denkt ihr alle, oh Gott, jetzt reden sie über Wasser oder Kaffee. Nein, aber jetzt kommen sie wieder mit dieser Trinkmenge. Aber wenn man nur ein Liter Wasser am Tag trinkt, dann ist das einfach zu wenig. Das reicht einfach nicht aus, um den Körper, der ja zu ungefähr 70% aus Flüssigkeit besteht, gut zu versorgen und zu spülen. Und Wasser ist Leben, das weiß, glaube ich, jedes Kind. Aber Wasser hilft eben auch dem Körper, sich zu entschlacken, sich zu entgiften. Und damit meinen wir jetzt keine Hauruck-Entgiftungskuren, wo man quasi dann auf Teufel komm raus die Leber stresst, weil die jetzt irgendwas ausscheiden soll. Nee, wir meinen damit tatsächlich einfach die Versorgung mit einem guten, vielleicht gefilterten Wasser oder aus Glasflaschen kommendem Wasser, möglichst wenig Mikroplastik da drin zu haben und einfach wenig Belastung mit Schadstoffen oder Antibiotikern oder Hormonen und einfach die Trinkmenge mal wirklich zu tracken und zu gucken, wie viel trinke ich eigentlich am Tag. So, weil das ist ja das eigentliche Problem, dass die meisten Leute hier schon super simpel einen Benefit erreichen, wenn sie nur ihre Trinkmenge erhöhen.
Und da auch ein kleiner Anreiz, auch die ganzen Nährstoffe, von denen wir gesprochen haben, die müssen ja irgendwie durch den Körper transportiert werden. Und wenn da nicht genug Transportmasse da ist, dann wird es schwierig, dann geht es halt alles langsamer. Und deshalb auch hier, wir werden sicherlich in den nächsten Folgen noch einige ganz spannende Gäste haben zu unterschiedlichen Themen in dem Themenbereich. Aber wir wollten es heute so ein bisschen einfach halten und auch wirklich über die Dinge sprechen, die im Alltag eine Rolle spielen. Und dementsprechend schauen wir uns den Schlaf an, man schaut sich die Ernährung an, man schaut sich das Trinkverhalten an, die grundsätzliche Nährstoffversorgung. Und dann kann man sicherlich auch schon an einigen Stellen sehen, dass man vielleicht Dinge hat in seinem Alltag, die man ausprobieren kann, ohne wirklich großartig esoterisch zu werden, sondern einfach mal wirklich schauen, wie schaut mein Alltag aus, was kann ich tun, wo kann ich mich vielleicht nochmal unterstützen.
Sehr gut. Und ich glaube, das ist auch schon ein ganz gutes Schlusswort. Jetzt.
Ja, so war es gedacht.
Genau, sehr gut. Nein, aber es ist doch super. Also das ist unsere Einleitung. Jetzt habt ihr schon mal ein paar ganz gute kleine Facts und Details, die ihr jetzt schon mal für euch ausprobieren könnt und auschecken könnt und mal ein bisschen tracken könnt. Und in den nächsten Folgen werden wir dann wieder ganz spannende Gäste mitunter einladen, die uns auch noch Details erzählen werden zu den ganzen Themen, die wir heute so im Groben angerissen haben. Also wir wünschen euch jetzt ganz viel Spaß beim Eruieren, wie denn euer Energielevel so aussieht und euer Alltag. Und dann seid gespannt, was in den nächsten Folgen kommt, würde ich sagen.
Dann wünschen wir euch eine gute Woche.
Genau, bis bald. Tschüss.
Das war Wissen macht Gesundheit. Der Expertenpodcast mit anwendbarem Wissen und Know-how zu relevanten Gesundheitsthemen. Weil du es dir wert bist, dich optimal gesund zu fühlen. Bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns auf dich.